HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast, Folge Nummer 67. Ja, erstmal sage ich Hallo zu Arne.
Moin, moin Olli.
Und Jan. So,
ja, moin.
Ich habe die beiden eben sitzen lassen. Wir wollten uns eigentlich vor einer Stunde schon treffen zum Podcasten, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich war so lange draußen feiern, den letzten Tag genießen, dass ich dann heute Morgen mal verpennt habe. Entschuldigung dafür, aber jetzt geht's los. Es ist eine Folge, die im Grunde genommen nicht auf einem Spiel, auf ein Spiel zurückblickt, denn wir haben nicht gespielt, sondern es ist die Folge kurz vorm Spiel gegen Hannover. Dazu dann gleich auch mehr zu dem nächsten Gegner. Aber wir wollen so ein bisschen mal schnacken, was ist so in letzter Zeit passiert. Wie sieht es aus mit unseren Spielern? Sind sie alle fit? Habt ihr was von Terodde gehört? Der ist meiner Meinung nach jetzt erst wieder ins Training eingestiegen, also Donnerstag. Hat aber die Folgen oder hat Corona ganz gut überstanden. Habt ihr
ja,
da nähere
Informationen? Wir haben ja während in der Stunde, während wir auf dich gewartet haben, haben wir uns ja informiert. Und haben festgestellt, dass also die Aufstellungen verschieden im Moment gepostet werden. Und ich glaube, Arne hatte gesehen, dass der Kicker Terodde sogar eine Startaufstellung hat.
Ja, meine Vermutung, wenn wir jetzt schon so weit gehen jetzt, ist so ein bisschen so, dass er vielleicht wieder Bobby Wood am Anfang spielen lässt oder so. Und, aber ich glaube,
das auch irgendwie.
Ja? Ja, aber nur dann. Also wenn, ich habe nämlich jetzt auch zum Schluss gelesen, dass er wieder voll im Training mit drin ist oder so. Und wenn er das Gefühl hat, dass er wirklich wieder so fit ist wie vorher, dann lässt er ihn auch wieder spielen. Ich glaube nicht. Es hängt einfach davon ab, was er für ein Gefühl hat. Denn es wäre ja auch nicht schlau, einen nicht so fitten Terodde da irgendwie Gefahr zu laufen, dass der sich da irgendwie verletzt. Also dann lieber mit Bobby Wood und dann die nächste Chance für Bobby Wood, die er dann endlich
mal zu. Also ich kann ja mal sagen, was ich hier so vorliegen habe, das wäre jetzt zum Beispiel bei transfermarkt.de, die sehen den HSV in einem 4-3-3 auflaufen mit Leibold, Haier, Ambrosius, Jamra hinten und dann im Mittelfeld Onana, Hand, Duciak und vorne Kittel, Wood, Winzheimer.
Also was ich eben... Ja. Ganz aktuell gelesen habe, ist, also wir haben ja in dieser Zeit, hat die U21er gespielt und mit dabei waren ja Wagnermann und Ambrosius. Und Ambrosius hat ja gar nicht gespielt, sich aber im Training verletzt und eine Blockade der Lendenwirbelsäule mit nach Hause gebracht. Mhm. Das ist so eine aktuelle News und... da würde ich mal, könnte es sein, dass er vielleicht gar nicht spielt. Also das ist so der Verletzungsstand von Ambrosius. Also und okay. Ich weiß jetzt nicht, und in deiner Aufstellung eben kam auch Wagnermann nicht vor, ne? Oder?
Nee, der kommt da in der Aufstellung nicht vor. Also das weiß ich nicht. Also Blockaden hatte ich in meiner Sportlaufbahn jede Menge. Und die tun zwar weh, aber...
Aber mehr psychisch, oder?
Nee, Wirbel, das ist schon, also die anderen auch, aber also da kann man notfalls auch eine kleine Spritze machen und dann merkt man es nicht. Also hängt immer davon ab, wie schlimm das ist. Ne? Also bei einer ganz schlimmen Blockade ist vielleicht auch irgendwas gelähmt, aber das glaube ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Also zwangsläufig draußen ist er damit nicht. Ich denke, das ist dann individuell zu betrachten.
So, aber wenn wir gerade über die Jungs sprechen, habt ihr die U21-Spiele gesehen? Arne, hast du da was von geguckt?
Ja. Also okay, ich habe sie gesehen und das hat auch echt Spaß gemacht, dazu zu gucken.
Das fand ich auch. Ich habe es auch gesehen und ich weiß nicht, ob du da auch der gleichen Meinung bist. Also ich fand Josh Wagnermann sehr geil. Also der hat wirklich gut da abgeliefert, oder?
Also ja, er hat gut gespielt, auf jeden Fall. Gut.
Also er hat nahezu keine Fehler gemacht. Hat wenig anbrennen lassen, war in einigen Situationen also dann auch derjenige, der quasi ein sicheres Gegentor verhindert hat durch gutes Stellungsspiel. er hat jetzt nicht so offensiv das Mega-Feuerwerk da abgefackelt, dass man sagt, also da ist hinten bei den Deutschen ein rechter Verteidiger, der marschiert und macht für die Offensive und ist defensiv total stark. Viele seiner Flankenversuche waren nicht so prickelnd. Aber gut, für den rechten Verteidiger hat er halt einen sehr guten Job gemacht. Also das war schon gut. Das wird ihn also auch weiteren Auftrieb hoffentlich geben. Er kam verletzungsfrei zurück. Also da kann man schon sagen, das war für ihn eine richtig gute Sache. Und wollen wir mal hoffen, dass die Zeit bis zum ersten HSV-Pflichtspiel wieder ausreicht, um wieder so auf ein einigermaßen gutes Niveau, was Kondition betrifft, zu kommen. Ich denke mal, dass er da dosiert trainiert haben wird, jetzt in der Woche. Und ja, Ambrosius, weiß ich nicht, ob das bei der Nationalmannschaft passiert ist oder ob er damit schon aus Hamburg Richtung Nationalmannschaft gefahren ist. Ich hatte jetzt noch was gelesen, dass die Blockade dann, also wenn, es könnte sich auch als was Muskuläres herausstellen, was dann schon wieder eine andere Geschichte wäre, was du wahrscheinlich nicht so einfach mit Spritzen mal kurz für 90 Minuten wegdrücken kannst. Aber genauso wie bei Terodde ist das eine Geschichte, die wird Tune tatsächlich, glaube ich, erst Sonntagmorgen entscheiden. Also Terodde war nicht verletzt.
Also wir können
dementsprechend, wenn du ihn jetzt reinwirfst, ist jetzt das Verletzungsrisiko, was Bänder und Muskeln betrifft, nicht so dramatisch. Die Frage ist halt nur, wie die Covid-Infizierung
Kondition, ne?
Oder? Auf die Kondition. So. Und er muss mindestens 45 Minuten durchhalten, um ihn dann von Anfang an bringen zu können. Weil wenn du dir da nicht sicher bist, ihn in der zweiten Halbzeit zu bringen und er hinten raus dann 10, 15 Minuten vor Abpfiff schon einbricht, dann bringt dir das auch nichts. Ne? Aber das sind alles Spekulationen, da kann man, das weiß nur der Trainer und Tirolle selbst.
Ich will nochmal eben auf, weil wir davon gesprochen haben, auf die U21 zurückkommen. Für die, die das jetzt nicht verfolgt haben, haben wir gegen Ungarn 3-0 gewonnen. Das war auch sehr souverän. Dann haben wir gegen die Niederlande 1-1 gespielt. Da ist eigentlich das einzige Gegentor gefallen, was die U21 in dieser Vorrunde der EM bekommen hat. Und das war witzigerweise eine Einwurfrückgabe von Wagnermann, aber ganz sicher auf den Torwart. Und der hat eigentlich so ein Ulreich-Ding gebracht, dass er sich den Ball dann, hat ihn wohl gestoppt und noch oder so einen Tick zu weit vorgelegt und dem Gegner in die Beine gespielt. Also so ein ganz großer Bock. Aber das war das einzige Gegentor. Und dann gegen Rumänien 0-0 hat gereicht, um im Viertelfinale gegen Dänemark zu stehen. Und das wird dann, wie gesagt, nach der Bundesliga, nach dem letzten Spiel der Bundesliga fahren sie dann dahin und spielen Viertelfinale und hoffentlich vielleicht sogar bis ins Finale. So, das zur U21.
Ach so ist das. Okay. Ich habe mich schon gefragt, wie das jetzt weitergehen soll. Okay.
Ja, genau. Also,
was mir aufgefallen ist, der Lukas Mecher oder Mecker, wie der heißt, der Stürmer, der Top-Stürmer da der U21, der ist in Hamburg geboren. Das wusste ich gar nicht vorher. Der ist ja irgendwie, glaube ich, ich weiß aber nicht, ob der hier irgendwie mal gespielt hat. Der ist ja eigentlich so in England aufgewachsen und in der Jugend von Manchester, glaube ich, groß geworden. Aber ja, vielleicht holen wir den mal heim ins Reich.
Oh. Ja, vielleicht hat er mal wieder Bock auf Good Old Hamburg. Ja. Da müssen wir mal gucken, dass wir da so ein paar heiße Jungs abgreifen, bevor es die anderen tun. Ne? Genau. Ja, okay, also das war die U21-Geschichte. Jetzt sind wir wieder zurück zum HSV. Wir haben natürlich bei den, du hast ja eben erwähnt, Wagnermann, gucken, wie fit er ist nach 3 Spielen. Das letzte Spiel war am Dienstag, wir spielen wieder am Sonntag. Das ist ja eigentlich auch jetzt nicht so wenig Zeit, um vielleicht wieder fit zu sein, um zumindest, 70 Minuten da dabei zu sein und ordentlich abzuliefern. Aber wir haben ja auch, und das ist jetzt ja, glaube ich, so Fakt, den Toni Leisner wieder mit dabei. Und also wäre eine Option. Und ich glaube auch Van Drogelen ist wieder mit im Training. Und von daher haben wir hinten eigentlich alle Möglichkeiten, Und ja, wenn dann eben
da doch. Da werden wir schon keine halbfitten Leute aufstellen, das glaube ich auch.
Genau. Oder eben ordentlich wechseln können, falls es dann doch der eine oder andere irgendwie konditionell nicht schafft. Also da haben wir alle Möglichkeiten. Ja, wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Ja, dann lass uns auch gleich mal zum zum kommenden Gegner kommen, zum kleinen HSV. Jan, hast du da so ein paar Infos für uns? Dann,
genau. Hannover 96, die 96er oder die Roten, oder wie du so schon sagst, der kleine HSV, das finde ich auch schön. steht aktuell auf Platz 9. In der Formtabelle, die ich in letzter Zeit mir immer ganz gerne angucke, steht er auf Platz 17. Also aktuell ist die Form nicht so toll. Die letzten Spiele, also nach hinten raus, das letzte war 1-1 gegen Aue, davor 2-2 gegen Fürth, dann 2-3 gegen Düsseldorf, 0-0 Paderborn und dann der Sieg gegen Braunschweig ist schon etwas länger her. Also toll in Form sind die nicht. Insgesamt oder beziehungsweise unsere letzten Begegnungen gegen Hannover 96 waren immer auswärts, also in Hannover ein 1-1 und 3-0 gewonnen haben wir letzte Saison zu Hause und 2-0 die Saison davor zu Hause. Ja, das letzte Spiel jetzt aber war dieses unglückliche 0-1 wo mit dem frühen Gegentor und kurz danach hat Kittel sich gelb-rot abgeholt. Also trotzdem war man die zweite Halbzeit überlegen eigentlich und hat jede Menge Torchancen gehabt und der Torwart, der Esser, hat wahrscheinlich irgendwie damals da das Spiel seines Lebens gemacht, also sensationell gehalten. Ja, da haben wir was gut zu machen und das müsste auch möglich sein, finde ich. Der Topscorer, der gefährlichste Mann bei Hannover ist Marvin Duksch. Der hat 10 Tore und so auch noch 6 Torvorlagen zu Buche stehen, also 16 Scorerpunkte. Und der zweitbeste Scorer ist Haraguchi, der besagte Mann aus dem Land des Sushi. Mal gucken, ob ich jetzt auch aus dem Podcast fliege hier.
Ja, wir müssen da konsequent bleiben.
Ja, der hat 5 Tore und 6 Vorlagen. Also, die beiden sind zu beachten. Und der wertvollste Spieler ist aber Linden Meiner oder Maina, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ein junger Flügelflitzer. Der hat aber bisher erst 2 Tore zustande gebracht. Aber man kann ja mal trotzdem gucken, wie er da rumläuft. So sieht das aus mit Hannover.
Ja, das, ich finde, das ist eine Mannschaft, die man auch, so wie wir im Moment drauf sind, auf jeden Fall aus dem Weg räumen muss. Zumal man ja auch, wie du es schon gesagt hast, im Hinspiel auch nur unglücklich verloren hat. Ne? Also, und man weiß ja auch, das fällt immer gar nicht so sehr auf, dass Hannover da oben in der Etage der Führenden ist ja wohl das größte Chaos. Also wäre das jetzt beim HSV so, dann würde die Zeitung von morgens bis abends darüber schreiben. Aber so ist es eben Hannover und es interessiert keinen so wirklich. Aber da ist eben auch immer vieles im Argen bei dem Verein. Wart ihr mal in Hannover als Fan?
Ja.
Seid ihr mal?
Leider ja. Also das war, wir sind da.
Arne auch?
Ja. Nee, nicht zum Fußball. Ich habe da mal ein Konzert gesehen.
Ja,
man kann da sehr gut hinfahren eigentlich und vorher noch da an diesem See irgendwo nett ein Bierchen trinken.
Ja, da ist auch dieses. Da ist auch dieses. Ich komme nicht drauf, wie das heißt, aber das ist so ein Indoor-Markt mit Marktständen, aber auch mit Bierständen, so eine große Halle. Also wir sind da. Es ist ja eine geile Fahrt. 1,5 Stunden bist du da und dann. Kannst du da mit den Fans, und das ist irgendwie so eine Fanfreundschaft zu Hannover, glaube ich, oder?
Ja.
Und zumindest, ja, man kann mit denen ganz gut da feiern, ohne dass man, also da gibt es andere Fans oder andere Mannschaften, wo das nicht so gut geht. Aber ich bin da auch gewesen und ich glaube, ich war 2-mal da, aber das eine Mal, ich bin beim 4-0 für Hannover oder so, bin ich gegangen und im Taxi Mit ein paar Jungs im Taxi fiel noch das, im Radio hörten wir noch das 15-0. Das war ein ganz rahmenschwarzer Tag. Das war auch, das war so eine Zeit wie jetzt, wo es hätte eigentlich warm sein können, aber fing dann auch noch an zu schneien und so. Also, ja, ging nicht so gut zu Ende, aber es, ich erinnere mich trotzdem irgendwie gerne daran, weil es ein geiler Tag war letztendlich und das vermisse ich schon, so, so ein Ding. Also, naja. Was soll man machen? Es ist ja,
das
auch
wieder, wieder schön, ne? Mhm. Ist ja. In Hannover, die, genau.
Mhm. Ist in Hannover, ja. Naja, können wir nicht hin, müssen wir weiter abwarten. Ist so, wie es ist. Ja, also danke für die Infos über Hannover. Wollen wir mal gucken. Tipps gehen wir gleich am Ende nochmal ab. Habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel? Ich glaube, Jan, du wolltest ja unbedingt noch über die Nationalmannschaft reden, ne? Also die A-Mannschaft.
Ich hab gedacht, da Tom nicht dabei ist, können wir das mal ausnutzen. Aber Tom sagt ja, und mittlerweile zu Recht, das interessiert keine Sau mehr. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht viel gesehen. Also ich glaube, gegen Island haben sie ja nun eigentlich gut gespielt. Also das sah gut aus. Das zweite Spiel war so mittel. Und im dritten Spiel haben sie dann gar nichts mehr gerissen. Ich habe sogar gelesen, es soll so eine Art WM-Boykott. Ja, so eine Art WM-Boykott der Spieler gewesen sein. Also vielleicht ist vielleicht ist es wirklich so, dass Jogi jetzt eine Lame Duck ist, ne? Wie man das so schön sagt.
Das würde ich eher sagen. Haben wir ja also auch. Ich glaube nicht, dass sie extra, dass sie das extra gemacht haben. Das ist Quatsch. Also ich meine, okay, sich nicht anstrengen. Ist ja leichter, als wenn man extra irgendwas macht, wo man sich anstrengen muss für. Und von daher kann es natürlich wirklich sein, dass Jogi nicht mehr in der Lage ist, die Jungs da zu motivieren. Was man da gesehen hat, das war wirklich grauenvoll. Es hat mich am Anfang viel an HSV erinnert, wenn er sehr überlegen ist und dann einfach vor der Kiste einfach wirklich völlig ungefährlich ist, also kaum Chancen hat. Aber da passte irgendwie gar nichts zusammen und da hättest du wirklich besser die U21 hinstellen können. Die hätte da deutlich besser abgestanden. Es war Nordmazedonien, 65. Ja. Der Welt. Die haben wirklich ihre Chance genutzt, das muss man sagen. Also die waren jetzt nicht so brutal schlecht. Die hatten Bock, ne? Ja. Ne? Und die hatten ein bisschen Bock. Eigentlich ist es so ein bisschen so wie HSV St. Pauli. Ne? Kann man das nicht eigentlich genauso vergleichen? Nein. Wir sind eigentlich die deutlich geilere Mannschaft und Nordmazedonien ist St. Pauli und ja, schaffen es dann.
Das glaube ich eher naja, gut, okay. wie HSV gegen Viktoria oder Paloma oder so.
Oder Lübeck. Nicht VfL, bleiben. Sondern der andere.
Ja. Nein, also das ist, ich glaube, die Gruppe hat man ja am Anfang drüber gelacht mit Island und Nordmazedonien und Armenien und was ist das, Liechtenstein oder so? Ne? Oder Luxemburg.
Ja, ja.
Und die stehen aber im Moment auf Platz 3, ne? Also.
Ja, also gut,
aber das ist trotzdem, ist das irgendwie. Das kann es nicht sein.
Meine,
also ich glaube nicht, dass wir mit Jogi zur WM fahren. Ich glaube, dass wenn das EM. Jetzt noch so weit EM, genau. Ja. Ich denke, dass sie da vorher noch eine Veränderung vornehmen.
Ja, das fordert ja die Bild-Zeitung. Aber ob das jetzt passiert, gab so oft irgendwie Grund genug, dass man sagen musste, so, jetzt reicht's aber, Jogi. Also ob es jetzt nach der vergeigten WM in Russland war oder jetzt nach diesem 6:1 oder 6:0 gegen Spanien. Und jetzt ist es wieder der Fall. Ich kann es mir nicht vorstellen. Man muss jetzt erstmal ja überhaupt auch jemanden finden, der nach der EM das macht. Und das hat's jetzt, also das waren ja 3 Spiele für die WM-Qualifikation. Sowas gibt es ja auch eigentlich nicht, dass man noch bevor man ein Turnier, eine EM-Endrunde spielt, hat man eigentlich nur Testspiele und jetzt haben wir ja schon WM-Qualifikationsspiele. Das beginnt ja eigentlich erst danach, aber dadurch, dass die WM ja schon
guck mal, doch WM.
Nächstes Jahr ist. Ja, aber du ja, meinst.
Aber da ist er eh nicht mehr dabei, ne? Er soll nach der
Nein, da hat er ja sowieso gesagt, dass er raus ist. Aber es geht ja jetzt darum, dass er vielleicht schon zur M-Endrunde, also jetzt im Juni, schon abgelöst wird. Aber da müsste man auch erstmal jemanden haben. Also glaube ich nicht ganz. Aber die Gruppe ist so schwach.
Die sollen ja nicht bei Horst anrufen. Nein.
Nee, also wirklich nicht. Und dann vor allem würde sich das jetzt übernimmt er so eine Truppe im Moment. Wenn er es mal machen sollte, die Nationalmannschaft, dann würde ich das gut finden, aber dann soll er auch die Zeit haben, wirklich 2 Jahre bis zu einem Turnier so eine schöne deutsche Mannschaft dahinzustellen.
Aber dadurch, dass jetzt die U21-EM so zerstückelt ist, könnte man natürlich auf die Idee kommen, Kunst jetzt schon dann einen hochzuziehen. Und dann braucht man niemanden für die U21.
Ach so, ja.
Aber die sind doch sowieso schon sind die nicht im Gespräch mit dem Rangnick? Und der ist doch gar nicht irgendwo, also vielleicht macht man dann schon, wenn die sich eh vielleicht mit dem einig sind, dass das nach Yogi macht und dann heißt es, komm, willst nicht schon schnell die EM machen?
Ja, dieser Rangnick, der EM. Aber da also wenn einer sagt, nee, erst danach, dann ist es Rangnick mit seinen festen Glaubenssätzen und so weiter. Also er so ins kalte Wasser springt und dann Turnier spielt und dann versagen sie. Das wird er nicht mit sich machen lassen, glaube ich.
Nee, du kannst nur verlieren. Also natürlich kannst du auch gewinnen, wenn du jetzt EM gewinnst. Aber die Wahrscheinlichkeit muss man doch ehrlich mal sagen. Wir werden, wenn wir Glück haben, werden wir so im Halbfinale rausfliegen. Diese Mannschaft ist im Moment nicht in der Lage, gegen was weiß ich, Spanien, Frankreich, England und selbst Portugal oder sowas. Nee.
Also das kann eigentlich nicht sein, wenn du dir anguckst, alleine die Bayern-Spieler, also Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka und Co., sind ja schon sensationell. Also die sind ja nun wirklich in der Weltspitze unterwegs. Und Gündogan schickt sich im Moment an mit Man City irgendwie, der wird eventuell zum Spieler der Saison gewählt in der Liga. Also mit dem Material musst du eigentlich nicht darüber nachdenken, ob du Viertelfinale schaffst oder Halbfinale, muss eigentlich Pflicht sein. Und naja, also das in Nordmazedonien müssen wir nicht drüber reden. Also das ist unerklärlich. Da kann jeder Trainer, der da hingeht, kann da jetzt nur gewinnen mit und besser abschneiden.
Okay, das ist auch eine gute Einstellung zur Sache. Also ich möchte auch gerne, dass wir vielleicht eine schöne EM sehen. Also ich kann mir jetzt überhaupt noch nicht vorstellen, dass ich heiß auf die Spiele sein werde und irgendwie war die Nationalmannschaft noch nie so unwichtig wie jetzt, aber wer weiß, es geht meistens erst los, wenn das erste Spiel dann gespielt wird und vielleicht haben wir einen geilen EM-Sommer. Also wäre ich auch lieber dafür, als wieder so eine Gurkennummer. Ja. Ne? Aber wir werden uns überraschen lassen, das war jetzt scheiße gegen Nordmazedonien und damit haben wir das Thema Nationalmannschaft dann auch durch, ne? Oder?
Genau. Ja, wir wollten sowieso noch mal kurz mit dir was spekulieren. Und zwar aus der Gerüchteküche hatten wir kurz mal spekuliert. Es gibt ja das Gerücht, und das steht schon bei 43% Wahrscheinlichkeit, dass Terodde zu Schalke wechselt.
Ja, das liest man ja, hört man ja. Ja, aber das ist so das, was sie ja immer sagen, bevor sie jetzt überhaupt mit dem Spieler oder mit dem Verein geredet haben. Dass Terodde die Versicherung einer Mannschaft ist, die aufsteigen will. Und wenn wir es jetzt wirklich schaffen mit Terodde, dann ist ja klar, dann spekuliert jeder jetzt, geht er zu Schalke und hilft denen auch. Aber glaubt ihr das denn? Also ich, dass er darauf Bock hat jetzt, ne? So ein Verein, der so am Ende ist. Da jetzt,
ich glaube, weil das klar, da wird er ja wieder, die werden schon einen guten Kader haben, die werden in der zweiten Liga oben mitspielen und dann kann er weiter ordentlich Tore machen und wird uneinholbar der Zweitliga-Torschützen-Gott sein. Ist doch eine Art.
Aber wenn wir aufsteigen.
Ja. Also wenn Arne wir aufsteigen, hatte das, ich will das jetzt nicht Arne wegnehmen, Arne hatte das ganz gut argumentiert, dass er ja.
Bitte, erzähl mal. Was glaubst du denn, Arne?
Fast jedes Mal, als er mit Mannschaften aufgestiegen ist, haben die ihr System umgestellt für die erste Liga, wo er dann vom Spielertyp her nicht mehr reingepasst hat. Also dann ging es gar nicht um schlechte Leistungen oder so, sondern so von vornherein war er halt nicht geeignet für derartige Spielsysteme. So, und das wird er natürlich in möglichen Verhandlungen oder zumindest mal Gesprächen über die Zukunft vom HSV dann eben auch erfragen, wie denn da das wohl beim HSV aussehen wird. So, und je nachdem, was da so die Antworten sind, wird er sich dann schon überlegen, ne? Also, was er macht. Und wenn jetzt nochmal so ein Traditionsverein wie Schalke, natürlich weiß man dann nicht, was kann man da verdienen, aber bestimmt immer noch irgendwie am meisten innerhalb der zweiten Liga. Ja, wie ganz schon sagt, ne, dann also in der Zweitliga-Torschützenliste da sich zu verewigen und eventuell nochmal einen Zweijahresvertrag zu bekommen in seinem Alter. Also das sind alles schon so Punkte, die sprechen nicht zwingend immer gegen den HSV, sondern für seine Karriere, für einen Vertrag über zwei weitere Jahre. So, und wenn Tune dann eben schon sagt, ja, also in der ersten Liga müssen wir uns verändern vom Spielsystem her, dann geht man da im Guten auseinander. Und beim HSV hat man einen über 30-Jährigen weniger und Terodde kriegt vielleicht noch mal einen guten Vertrag. Also das ist ja nicht...
Ja, aber für Schalke selber ist es doch eigentlich... Die haben doch jetzt schon Huntelaar zurückgeholt und auch als alten Torjäger, alten Mann da,
da weiß der ich jetzt auch... Da weiß ich jetzt nicht, wie lange der Vertrag geht, ob der
überhaupt... Nee, aber jetzt geht er auf
die zweite Liga...
Im Grunde müsstest du doch diese Mannschaft völlig neu aufbauen und nicht mit alten Spielern jetzt auf Krampf versuchen, wieder hochzukommen, um dann da oben wieder so zu stehen. Aber das ist ja eine Geschichte, das ist ja beim HSV nicht anders oder bei den meisten Mannschaften, die absteigen, so, was weiß ich oder was wissen wir schon. Aber natürlich, also es wird viel spekuliert und warum nicht, das kann gut sein. Aber wenn wir aufgestiegen sind und er geht dann dahin, dann bitte, dann soll er das machen. Aber er soll uns jetzt erstmal zum Aufstieg
schießen. Schalke hat ja jetzt ganz oben an der Spitze, also die Connection schlechthin zum HSV. Also von daher
kann das natürlich ganz schnell gehen. Peter Knebel konnte Schalke überzeugen von seiner Person als Sportvorstand oder so, ne? Ja. Oh ey, also mal ehrlich, also ich weiß nicht, was den Verein noch passieren muss, um mal völlig von Null wieder anzufangen. Aber scheinbar musste das sein.
Oh Mann. Das ist ja irgendwie so, als würdest du in so einen Heißluftballon, der eh schon droht, abzustürzen, nochmal irgendwie so einen richtig schweren Stein reinschmeißen.
Ja, also jetzt
gibt es... In so ein sinkendes Schiff nochmal...
Echt, der am Boden liegende Boxer noch mal direkt in die Fresse. Naja, gut, aber wer weiß, ne? Wir wollen jetzt mal nicht. Jeder hat seine Chance verdient, auch wenn es die vielte auch immer ist. Egal. Was ich gehört habe, der Pressesprecher vom HSV hat ein Interview gegeben, auch beim anderen Podcast, und hat eine schöne Geschichte erzählt. Da wurde eben gefragt, warum er die Sportbild nicht einfach ausgeladen hat in dieser Zeit, als sie immer über Bakary Jatta berichtet haben und so schlecht berichtet haben und ob man solche Journalisten nicht einfach mal fernhalten kann von solchen Pressekonferenzen. Sowas macht man eben einfach nicht, hat er eben gesagt. Es ist nicht die Art, wie der HSV mit solchen Sachen umgeht. Die haben immer versucht, das anders zu lösen. Aber das Geilste ist eben einfach, dann hat dieser, der war eben für den Norden und für den HSV zuständig, in der Zeit danach, als sich das wieder beruhigte, natürlich ganz normal Interviewanfragen an HSV-Spieler gestellt. Und das wird immer weitergereicht und gefragt, möchtest du ein Interview geben? Und dann wurde immer gefragt, wer ist denn der Journalist? Ist das auch der über Bakary geschrieben hat? Ja, nee, dann will ich nicht. Und das war dann so, dass eigentlich fast alle Interviewanfragen abgelehnt worden sind. Und dann die Sportbild den zwar nicht rausgeschmissen hat, aber dann irgendwo nach Mitteldeutschland versetzt hat. Er hatte hier oben schon ein gutes Standing überhaupt. Die berichten dann ja auch nicht nur über den einen Verein und musste dann eben seine Stelle hier oben abgeben, weil es einfach keinen Sinn mehr machte, weil er einfach keine Interviews mehr bekam am HSV. Also so kann man es auch mal lösen. Ne? Dann, ja, das darüber wurde nicht berichtet, so, das hat er jetzt einfach mal so erzählt. Und finde ich, das ist eine schöne Geschichte, ne? Wie der Verein eben, also die Mitspieler, das auf diese Art und Weise gelöst haben. Das ist doch mal eine gute Sache.
Ja, wobei der Typ wahrscheinlich auch nicht aus persönlichem Interesse jetzt irgendwie immer über Bakary schreiben wollte. Der wird schon von der Sportbild losgeschickt sein.
Ja, natürlich, weil einmal hat er vielleicht da, und dann haben sie gesagt, ah, das ist eine geile Geschichte, und dann werden sie ihn immer wieder, ganz klar, glaube ich auch, aber ja, er ist ja auch nicht arbeitslos geworden dadurch, aber dann merkt man eben auch mal, dass man nicht alles nur so hinnimmt. Aber man muss die Leute eben nicht komplett ausschließen, jetzt von Pressekonferenzen, aber so kann man eben ganz einfach mit Anfragen, die man ablehnt, auch mal zeigen. Hier, jeden Scheiß könnt ihr auch nicht mit uns machen. So, jetzt ist gerade Live-Pressekonferenz, glaube ich, parallel zu unserem Podcast. Wir sind auch soweit durch, würde ich sagen, wenn ihr nicht noch was am Zettel habt, dann können wir noch mal eine kleine Tipprunde geben. Ich glaube, es wird ein klares 3-1. Wir sind der HSV und wir sind im Moment verdammt gut drauf. Wir nehmen den kleinen HSV auseinander, meine Meinung. Und ihr? Jan?
Ja, wie gesagt, wenn der Trend der Freund ist, wie man so schön sagt, dann müssen wir da ganz klar gewinnen. Ich hätte jetzt auch 3-1, ich sage jetzt einfach mal 2-0, zack.
2-0 und Arne ist... Bist du auch guter Dinge oder
reicht dir ein 1-1? Ja, doch. Also ich glaube schon, dass es auch klar wird mit Ambrosius 3-0, ohne Ambrosius 4-1.
Achso, ja, okay.
So ja, spezifizierte Tipps sogar.
Guck mal. Ja. Und wir hatten ja, beim letzten Podcast war im Raum noch so ein bisschen, dass die Spiele über Ostern abgesagt würden oder irgendwie Osterruhe-mäßig, aber das hat sich ja zum Glück alles zerschlagen. Wir spielen ja am Ostersonntag und es ist jetzt, ich habe irgendwie versucht, was kann man denn mal, wo kann man gucken, das ist ja alles nicht so einfach im Moment. Und dann ist auch noch Ostern und man hat Familie, da muss man natürlich zu Hause bleiben. Also wir werden das alles wieder für uns gucken, denke ich mal, so wie in den letzten Tagen auch. Und dann melden wir uns irgendwie nach Ostern. Wir haben ja auch glücklicherweise einen Lockdown, können eh nichts anderes machen und dann kommen wir schnell mit dem nächsten Podcast um die Ecke. Nach dem nächsten Sieg und dem direkten Weg zum Aufstieg. Juhu! Also, ich danke euch, dass das schnell geklappt hat, obwohl ich verpennt habe und wünsche euch ein schönes Osterfest und allen Hörern auch und verbleibe damit mit den schönen Worten nur der HSV.
Nur der HSV.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.
So. So, Männers, dann noch frohe Ostern, ne?
Ja, auch. Ja, danke, dass das geklappt hat noch und nächstes Mal wieder pünktlich.
Alles klar.
Komm rein, ne?
Bis dann.
Danke, tschüss.